Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Lieber Axel, mit wem möchtest du denn in diese Sendung gehen? Mit Kandidatin 1? Christina Gerlinde, Kunsthistorikerin mit dem Faible für italienische Sakralbauten. Oder mit Kandidatin 2? Mit Jacqueline, der quirligen Instagrammerin mit nerviger Quäkstimme, die sich mit Fotofiltern auskennt. Oder mit Kandidatin 3? Anke, der Reisebuchautorin, die seit 20 Jahren im Camper unterwegs ist und Dänemark liebt. So Axel, jetzt musst du dich entscheiden.
Oh, das ist einfach. Dann nehme ich doch Kandidatin 3. Anke, möchtest du mit mir durch diese Sendung gehen?
Ja, hi Axel. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, das war lustig.
Ja, wir haben gedacht, wir machen mal was anderes. Und jetzt haben wir auch schon so ein paar Informationen von dir bekommen. Danke, Susi.
Ja, genau, stimmt. Oh, das ist aber schon Asperhoher alt, oder?
Stimmt. Genau. Und zwar, du liebst Dänemark, fährst schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten gerne und viel nach Dänemark und du bist Reisebuchautorin und hast auch ein Reisebuch geschrieben über Dänemark für Wohnmobilreisen. Also ist natürlich eine ideale Interviewpartnerin für das Thema Dänemark und deshalb freuen wir uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Danke. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja.
Sehr gern. Dänemark, das ist ja wirklich eigentlich nicht weit weg, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt. Natürlich, aus Freiburg ist es schon eine Ecke, ja, okay. Aber es ist ja eines unserer Nachbarländer und doch wissen wir wahrscheinlich gar nicht so viel darüber, oder? Also wie es wahrscheinlich bei vielen Ländern ist. Wir wissen wahrscheinlich mehr über Frankreich oder gar über die USA, da wissen wir genau, wer Präsident ist. Wir wissen es wahrscheinlich über Dänemark nicht. Genau, wir sind ja auch kein Politik-Podcast, nee, insofern müssen wir das heute nicht aufrollen, wie die Machtverhältnisse im dänischen Parlament sind. Aber ich habe mal so ein bisschen was vorbereitet. Wie groß ist das Land? Also zumindest die Einwohner, 6 Millionen Dänen leben in Dänemark. Mhm. Das ist also ja eher wenig und das Land von der Größe her, weiß ich gar nicht, kann man da einen guten Vergleich ziehen irgendwie mit Deutschland oder so, von der Fläche her, weiß ich gar nicht.
Oh, das weiß ich auch nicht, da fragst du direkt das Richtige.
Nein. Nee, aber wenn ich hier so auf Dänemark, wenn ich mir das so auf der Karte vorstelle, das ist ja mit den Inseln und so weiter, ist ja schon eine große Fläche, ne? Das ist ja.
Also ich habe immer das Gefühl, dass viele Dänemark einfach unterschätzen. Es ist ein kleines Land, es ist so am Rande und dass das einfach unterschätzt wird, weil Dänemark so viel zu bieten hat. Also ich fahre wirklich mindestens einmal im Jahr nach Dänemark, weil es einfach so schön ist. Und ob da jetzt 6 Millionen, okay, das ist natürlich, ich meine, gegenüber so Nordrhein-Westfalen mit 17, 18 Millionen ist das natürlich ein Minimals. Also ich glaube, die haben Einwohnerzahlen, also hier dieses 22 pro Quadratkilometer oder so. Ja. Also das ist ja wirklich enorm wenig. Und die meisten wohnen natürlich auch in Kopenhagen oder in den großen Städten, gerade so auf den Inseln da natürlich. Es gibt auch auf dem Festland ein paar größere Städte, aber das Schöne ist, dass Dänemark ja gerade diese kleinen Städtchen hat. Und die macht's ja besonders viel Spaß auch zu besuchen. Deswegen fahre ich da auch so gerne hin. Es ist halt dieses Gefühl, diese Gelassenheit und diese Ruhe dort zu haben und man nicht auf 100.000 Menschen trifft. Das ist einfach toll. Deswegen, das sind alles Zahlen, aber also für mich ist immer das Gefühl da, das Wichtige. Und ne, es ist ja nicht umsonst, die Dänen sind glücklich. Also hinter den Finnen. Das glücklichste Land und der Begriff Hygge, der hat sich ja so überall durchgesetzt. Das ist ja inzwischen, glaube ich, wirklich weltweit bekannt, auf jeden Fall in Deutschland. Viele Traditionen, die wir auch übernommen haben inzwischen aus dem Land, also die kleine Wichteltür zum Beispiel, zieht in vielen Wohnzimmern vor Weihnachten ein und also die Nissedör, diese, ne, also es gibt so viele oder Tradition, den Glück und. Also vieles, was man so vielleicht auch gar nicht denkt, dass es so das Gemütliche aus Dänemark herüberkommt.
Also, was man ja immer denkt, dass unsere Nachbarländer, dass man da auch sprachlich Ähnlichkeiten hat. Und also die Niederländer zum Beispiel, da kann man zumindest so das Thema eines Gesprächs, glaube ich, wenn man zuhört, erfahren quasi.
Ja.
Und jetzt gut, Frankreich, da macht schon Sinn, dass man ein bisschen Französisch kann, aber auch da sind viele Worte, wo man dann vielleicht irgendwie zumindest mal so einzelne Worte irgendwie übersetzen kann oder sich so herleiten kann. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, als wir in Dänemark waren, wenn Leute da Dänisch gesprochen haben, die hätten auch Chinesisch sprechen können. Also ich habe da wirklich nicht mal das Thema oder irgendetwas mitnehmen können irgendwie. Ja. Also das ist doch so anders irgendwie, wie sie es aussprechen. Schrift ist dann wieder so, da kann man irgendwie eigentlich relativ viel irgendwie so verstehen, aber wenn die das aussprechen, da
ja, das ist echt schwer. Die Sache ist da, also wenn du eine Zeitung hast, die kannst du wirklich lesen, auch wenn das Wetter ist oder so. Aber die sprechen diese Worte oder die Sätze, die Worte ineinander. Das heißt, wenn du es geschrieben liest, dann hast du eine ganz andere Bedeutung oder Klang, als es letztendlich ist. Also weil das vorherige Wort ist wieder vermischt mit dem nächsten und da wird ein Satz zu einem Wort, so habe ich das Gefühl. Und ich habe es viele, viele Jahre auch versucht zu lernen und ein paar Sätze kriege ich auch hin, wenn ich länger in Dänemark bin, für mehrere Wochen, sag ich mal, dann versuche ich auch die ersten Sätze zu sprechen, beziehungsweise in eine Unterhaltung hineinzukommen. Aber ich finde das so schwer. Ich bin jetzt, ja gut, jetzt war ich im September das letzte Mal da und davor die Zeit, also da war ich mit einer Freundin, da habe ich natürlich mich mit meiner Freundin unterhalten, aber
Nein.
Aber das letzte Mal, als ich alleine in Dänemark war, dann versuche ich es halt. Und das hat so lange gedauert, wieder reinzukommen. Und jetzt bin ich schon so lange wieder hier, dass ich das Gefühl habe, ich kann gar nichts mehr. Also das ist wirklich so unverständlich. Aber das spielt fast keine Rolle, weil an der Westküste, in diesen Touristenhochburgen wie Blavand und ja, wie der Sande, Sønderjylland und so, das ist, die sprechen alle Deutsch und kurz hinter der Grenze sowieso. Also ich finde.
Und sie
das,
sprechen auch gutes Englisch, ne?
Also das wollte ich gerade sagen.
Das kann man auch sehr gut verstehen.
Also so gerade an der Ostküste, da ist es halt sehr, also nicht so touristisch ausgeprägt, die Dörfer und so. Und man hört viele dänische Touristen auch dort. Und dort kann man super gut Englisch sprechen. Also die sprechen also so gutes Englisch. Das ist echt irre, weil die Filme dort auch, die werden ja nicht unbedingt übersetzt. Für 6 Millionen Menschen wird es nicht direkt übersetzt in den Kinos, in den Fernsehanstalten oder Fernsehanstalten, oh Gott, also im TV.
Fernsehen.
Sondern es wird in Originalsprache in Englisch dargeboten. Und deswegen lernen die das auch schnell. Also man kann jeden, den auf Englisch ansprechen, egal in welchem Alter, die können das alle.
Ja. Okay, wir haben schon gehört, die Menschen in Dänemark bezeichnen sich doch auch recht häufig als glücklich. Du hast schon gesagt, Platz 2 ist Dänemark, Platz 1 ist Finnland und nur zum Vergleich, Platz 24 ist Deutschland. Also ist schon auch ein Unterschied zu uns.
Mhm.
Wenn wir jetzt nach Dänemark fahren wollen, um uns da eine Portion Glück abzuholen von den Dänen sozusagen und einen schönen Urlaub zu machen, welche Regionen gibt es denn, die jetzt für uns fürs Urlaub machen interessant sind? Genau.
Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man auch möchte. Also Dänemark ist zwar ein kleines Land, aber ich finde, das ist halt inhaltlich so groß, dass man mehrere Urlaube braucht, unbedingt. Und immer wieder hinfahren muss, um sich diese Portion Glück zu holen. Also wie gesagt, ich war im September dort. Das letzte Mal jetzt und das ist für mich wirklich, ich fahre über die Grenze und das Gefühl ist sofort ein anderes. Also die Landschaft wechselt sich anfangs noch gar nicht so, sondern die Dörfer sehen anders aus und die Menschen sind total entspannt und ja, chillig. Also so, das ist halt so, wie es ist. Es ist, wie es ist und alle sind freundlich und ach, und wo kommst du her und was machst du und wo bist du hin? Und du kommst sofort ins Gespräch. Okay, dann halt auf Englisch oder je nachdem auf Deutsch. Aber das stört die nicht. Also ich habe schon das Gefühl, wenn man erstmal freundlich auf Englisch oder so anfängt, dann kommt man auch ganz schnell ins Gespräch. Und meistens merken die sowieso, wo man herkommt und sprechen auf Deutsch mit dir weiter. Und es ist halt die Sache, was einem selber gefällt. Also die Westküste hat halt unheimlich viel Dünenlandschaften und wilde Nordsee. Also die ist sehr rau und sehr urtümlich und eher wild. Und je weiter du in den Norden an der Westküste kommst, desto rauer wird es auch. Also es gibt halt diese Hotspots, wenn man da nicht so drauf steht, dann kann man die gut umfahren. Aber umgekehrt, wenn man gerade mit Familie einfach ein bisschen was erleben möchte und ein bisschen Bespaßung auch in den Herbstferien haben möchte, dann fährt man halt auch einfach mal in die Hotspots und kann auch da viel erleben. Also es gibt unheimlich viele Museen und für Kinder, die sind so kinderlieb. Es gibt in jedem Restaurant einen Hochstuhl, Mahlsachen und immer wieder Spielplätze unterwegs und auch in die Museen. Also man kann mit Kindern locker in jedes Museum reingehen, weil dort einfach ja viel geboten wird und viel Interaktionen auch stattfinden, sodass es auch für Kinder total interessant ist. Und Skagen oben ist halt eher...
Das ist die Spitze oben?
Genau, ganz oben, wo die Ostsee und die Nordsee aufeinandertreffen. Hm. Mega interessant, aber auch voll, weil da will ja irgendwie jeder hin. Ne, also es gibt zum Beispiel kurz vorher an der Westküste die Jammerbucht. Die finde ich persönlich landschaftlich am schönsten, weil da ist nicht ganz so viel Tourismus. Aber man hat diese Ursprünglichkeit, diese Wellen und diese Dünen und so. Das ist schon was ganz Besonderes. Dann gibt es den Limfjord. Der ist ja etwas eingerückter von der Westküste, würde ich sagen. Also der liegt etwas im Landesinneren und trennt quasi die untere Hälfte des Festlandes mit der oberen. Also Skagen liegt halt auf einer Insel quasi. Okay. Mhm. Also weil es geht im Prinzip ein Fluss komplett durch diese, oder trennt die Nordspitze, wenn Düssel wird es geschrieben, wie diese nördliche Insel heißt. Und dieser Fluss wird quasi breiter zwischendurch und bildet diesen Limfjord. Ne? Also der geht wirklich von Ost nach West einmal durch. Natürlich durch Brücken etc. alles miteinander verbunden. Also das ist wirklich easy, dort auch zu fahren. Und alleine für den Limfjord sollte man sich mal eine Woche Zeit nehmen, weil das ein ganz eigenes Landschaftsbild ist. Also nochmal viel ruhiger und toll zu wandern und Fahrradfahren auch, dass man dort um diesen Fjord einfach mal drumherum fahren kann. Dann gibt es die Ostseite des Festlandes natürlich und die ist sehr urtümlich, wenig Strand quasi, aber dafür ganz süße Dörfer. Und der Vorteil ist für uns Wohnmobilisten, dort gibt es ganz, ganz viele Stellplätze auf der Mole im Hafen. Also, was es so an der Westküste halt nicht gibt, da ist halt der Strand. Aber da können wir nachher noch mal drauf eingehen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich die Inseln, die ganzen vielen Inseln. Also, die sind ja auch noch mal von der Landschaft her ganz, ganz anders. Auch eher ruhiger. Na klar, Kopenhagen ist natürlich noch mal was anderes. Aber dort gibt es halt auch unheimlich viel zu sehen, auch toll zu wandern und so. Viele Burgen, Schlösser und natürlich Wikinger, die auf den Inseln damals zu Hause waren. Ja, und als Besonderheit gibt es dann noch mal Bornholm. Das ist die kleine Insel in der Ostsee. Eigentlich gehört die eher zu Schweden, aber gehört halt zu Dänemark. Wurde auch reichlich umkämpft über die Jahrhunderte. Und das ist so eine kleine, süße Insel, die ist aber so besonders. Also, wer Zeit hat, sollte da unbedingt mal hinfahren. So, dass es so im Groben skizziert, wie das Land aufgeteilt ist.
Wo für uns interessante Spots sind, also ganz im Westen, dann im Norden der Limjefjord und dann im Osten des Festlandes, die Insel mit den Inseln zusammen und dann Kopenhagen. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt Urlaub machen würdest, du hast ja schon gesagt, du würdest eher empfehlen, mehrfach Urlaub zu machen, als alles in einen Urlaub zu stecken, es sei denn, man hat wirklich sehr viel Zeit. Du würdest wahrscheinlich die Ostseite und die Inseln zusammenfassen oder die Inseln mit Kopenhagen zusammenfassen?
Ich würde die Inseln tatsächlich mit Kopenhagen zusammenfassen. Also ich würde das Festland einmal nehmen. Wenn man jetzt, ich sag mal, 12 Tage Zeit hat, dann kann man gut das Festland einmal eine Runde fahren. Westküste hoch bis oben oder ein bisschen abbiegen und dann Ostküste wieder runter. Man braucht keine Fähre, keine Brückenmaut oder sonstiges. Man kann da einfach hinfahren und genießen. So, die Inseln haben halt die Besonderheit, dass man Zoll, Brückenmaut oder auch die Fähre bezahlen muss, weil man kommt ja nicht sonst einfach auf die Inseln drauf. Und es gibt halt den Kleinbelt, das ist dann vom Festland aus, also Kolding, das ist so die große Abzweigung, wo man von Kolding gibt es halt, entweder man fährt in den Norden, dann in den Westen oder dann in den Osten über die Brücken drüber. Und der kleine Belt, die Brücke, die ist kostenlos, aber es gibt dann den großen Belt. Und die Brücken kosten richtig Geld. Also wenn man dann Wohnmobil, also wir haben eins, der ist 6,36 Meter, ein Kastenwagen, und der kostet 83 Euro für eine einmalige Benutzung des Belt. Ich glaube, wenn ich den Preis jetzt so richtig im Kopf habe, auf jeden Fall ist das nicht wenig. So, und wenn man die Fähre fährt, also um jetzt die Vogelfluglinie über Fehmarn, also Puttgarden, Rødby bis Kopenhagen nimmt, die Fähre kostet für unser Auto um die 130 Euro, wenn ich auch das richtig im Kopf habe. Also das sind einfach Faktoren, die man nicht außer Acht lassen sollte. Deswegen, also wenn man jetzt sagt, oh, ich mache erst Kopenhagen und dann fahre ich hier noch rum und dann fahre ich noch aus Festland, man darf einfach nicht vergessen, okay, das kostet Geld. Und deswegen empfehle ich dann lieber einmal auf die Inseln zu fahren und Kopenhagen dann mitzunehmen. Weil das einfach vom Kostenfaktor sinnvoller ist.
Ja, und Kopenhagen, wir waren ja auf letztes Jahr im Sommer in Kopenhagen tatsächlich auch für, ich glaube, 3 Übernachtungen. Das hat uns auch sehr gut gefallen, Kopenhagen, also auch mit unseren Kindern. Da ist natürlich einiges zu gucken irgendwie. Also was uns da auch sehr gut gefallen hat, ist diese entspannte Stimmung, die du schon so angesprochen hast. Die fehlt mir auch manchmal so an der deutschen Nordseeküste, muss ich ganz ehrlich sagen, und Ostseeküste. Da war es halt so, der Campingplatz lag im Norden von Kopenhagen und da musste man quasi einmal über so einen Deich rüber und dann war da unten die Ostsee. Und da war natürlich, oder was heißt natürlich, die hatten dann da halt auch so eine Art Strandbad hingebaut. Also einmal eins wirklich mit so ein kostenpflichtiges, wo man auf so einer Anlage quasi in der Ostsee war. Und dann aber eigentlich so ein einfaches quasi, und das konnte man halt einfach machen. Also da gab es keine Kurtaxe, da musste man nicht irgendwie einen Sonnenschirm kaufen oder mieten oder so, sondern man konnte halt einfach so in die Ostsee. So.
Ja.
Und das machten halt auch viele.
Ja.
Einfach mal so. Das ist natürlich schon sehr entspannt so, ne? Also wenn das einfach so auch niederschwellig ist, also das einfach auch zu benutzen. So, das finde ich, ohne dass es kompliziert ist.
Genau. Ja. Du brauchst keinen Strandkorb oder Kurtaxe, sondern gehst halt an den Strand, ne? Aber Kopenhagen ist auch super mit dem Fahrrad zu erkunden. Also,
haben wir gemacht.
Genau. Ja.
Wir sind dann von da immer in die Innenstadt gefahren.
Ja, das ist super, ne?
Es waren auch so, ich glaube, so 8 Kilometer ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere. So ungefähr.
Ja.
Ist ja mit dem Fahrrad jetzt nicht so wahnsinnig weit, aber auch nicht so ganz kurz.
Ja, klar.
Das ging auch sehr gut.
Ne? Ja, die haben eigene Fahrradstraßen, die Fahrräder haben Vorfahrt, es gibt Fahrradampeln und das ist echt super geregelt da.
Und man hat ja den Vorteil, dass auch wirklich, es gibt auch einfach so viele Fahrräder, dass die Autofahrer die Fahrräder auch ernst nehmen.
Ja.
Also es fährt jetzt niemand aus seiner Einfahrt einfach mal raus, so bis er dann irgendwie auf der Straße steht mit seinem Auto, sondern er guckt halt oder bleibt auch stehen, wenn da der Fahrradweg ist, weil eben Fahrradfahrer kommen und da kommen auch immer welche.
Ja.
Das ist also ähnlich, wenn wir von uns aus in die Niederlande fahren, da ist es ja auch wirklich ein Paradies. Und ich empfehle ja, habe ich auch schon zigmal im Podcast gesagt, jedem Tourismusverantwortlichen, der eine Region fahrradfreundlich machen will,
ja, sich das mal angucken,
Urlaub in den Niederlanden zu machen. Und dann weiß er genau, wie er es machen muss. Beziehungsweise er kann dann ja mal gucken, was er alles falsch macht. Drückerampeln und so weiter. Genau, wo man vor der roten Ampel steht, während die Autos grün haben. So.
Aber genau das Gleiche gilt auch für Kopenhagen. Das ist ja das Verrückte. Ja, das also das ist wirklich mega toll, dass das so gut gelöst ist in einer Großstadt. Also ich bin auch schon Auto in Paris gefahren oder Wohnmobil in Paris, in Marseille und keine Ahnung, in diesen ganzen... Oh, und dann kommt links noch ein Vespa-Fahrer vorbei und rechts noch ein Fahrrad und Chaos ohne Ende. Und es ist einfach total entspannend, in Kopenhagen Auto oder Fahrrad zu fahren. Und das glaubt man kaum, weil es ist eine Großstadt. Okay, die haben, was hast du gesagt, 600.000 Einwohner?
Ja, 650.000, ja, genau, so Düsseldorf groß ungefähr. Ne? Genau. Ja, kann man mit Paris nicht so ganz vergleichen.
Ja, okay, 10 Millionen oder
aber
so.
Aber Marseille könnte hinkommen.
Ja. Ja, genau. Und das ist halt überhaupt kein Vergleich. Ja.
Genau, die sind natürlich auch entspannter, was das Fahren angeht, ne? Also auch vom Fahrstil jetzt nicht unbedingt so, dass einen da überall Leute überholen.
Nee, auch eher defensives Fahren, das finde ich total angenehm. Man darf auf der Landstraße halt 80 fahren und teilweise fahren die sogar langsamer, wo man so als Deutscher so, fahr doch mal schneller und so ungefähr. Und es sind auch wirklich oft die deutschen Autofahrenden, die dann überholen. Aber die Dänen sind auch so ganz entspannt oder bleiben noch weiter zurück und schon krass.
Ja, kleiner Funfact, was mir so aufgefallen ist, die Dänen scheinen gerne mit Anhänger zu fahren. Also ich habe so unheimlich viele Fahrzeuge mit Anhänger gesehen in Blabant, weiß nicht. Also lag wahrscheinlich daran, dass so eine Ferienhausregion ist und Leute vielleicht da was repariert haben, aber es war so irgendwie so, jeder Zweite hatte einen Anhänger hinterm Auto. Lass uns nochmal zum Camping zurückkommen. Das Camping allgemein jetzt in Dänemark, was finde ich denn da für eine Infrastruktur vor? Also ist die gut ausgebaut? Was gibt es da? Es ist kompliziert.
Ja, also es ist super einfach. Und ich empfinde Dänemark als absolutes Einsteigerland. Also wenn man noch nie mit dem Camping irgendwie in Berührung gewesen ist und sich jetzt ein Wohnmobil leiht oder irgendwie so, man kann super gut nach Dänemark fahren, weil die Infrastruktur sehr engmaschig ist. Auf der Autobahn, man kann fast jede Raststätte anfahren oder Parkplatz anfahren und es gibt dort eine Wohnmobilentsorgung und natürlich auch die obligatorische Picknickbank. Also das ist
richtig, stimmt.
Also man kann auch auf jeder Autobahn, Raststätte oder Parkplatz übernachten. Was ich hier in Deutschland im Leben nicht tun würde, habe ich da schon öfters auch gemacht. Also das ist, ich fühle mich immer sicher, ich bin ja auch oft alleine unterwegs. Und ich habe mich immer sicher gefühlt. Und hier würde ich immer abfahren in Deutschland, um mir irgendwo was in einer irgendwo Ruhiges suchen. Und da, dann übernachte ich halt auf der Autobahnraststätte. Ist auch nicht schlimm, ne? Und die Infrastruktur auch dort, wo keine Autobahn ist, ist sehr engmaschig. Also es gibt immer auch die Möglichkeit an Campingplätzen. Meistens auch kostenlos zu ver- und entsorgen, also dass man Frischwasser bekommt und vor allen Dingen auch Toiletten- und Grauwasserentsorgung. Also meistens, man muss an den meisten Campingplätzen noch nicht mal fragen, weil es vor der Tür ist. Und wenn, dann geht man gerade rein und fragt, kann ich das mal benutzen? In den meisten Fällen, so habe ich es erlebt, ist es auch kostenlos. Manchmal muss man einen kleinen Obolus bezahlen, aber das ist auch meistens im Rahmen, sag ich mal. Ne? Ja. Dann gibt es ja die Möglichkeit, Stellplätze anzufahren. Also habe ich eben schon mal erwähnt an der Ostküste. Da haben die Macher, sag ich mal, entdeckt, dass die Segelboothäfen ja die Infrastruktur schon bieten. Das heißt, die Mole wurde einfach befestigt. Da dürfen jetzt die Wohnmobilfahrenden drauf und nutzen die Einrichtung der Segelbootfahrenden. Also das heißt, die duschen. Ja, die Fähr- und Entsorgung, meistens noch ein Café, Restaurant dabei, natürlich eine Picknickbank und so. Also die Einrichtungen dort sind immer hervorragend. Meistens kostet so ein Stellplatz auf so einer Mole um die 20 bis 25 Euro pro Nacht, pro Wagen. Also man zahlt nicht irgendwie nochmal extra, sondern also pro Person. Und ja, dann holt man sich in so einem Ticketautomaten sein Ticket, was eigentlich für die Segeljachten gedacht ist, klemmt sich das hinter die Windschutzscheibe und fertig ist der Laden. Also das ist so easy. Und man, ja, also die Schilder Marina oder Hafen, die stehen ja überall. Und meistens kann man in jeden Hafen fahren und ist dort auch willkommen.
Man hat dann ja auch nochmal einen interessanten Blick so auf so einen Segelhafen, ne, weil man das ja jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig oft hat, wenn man nicht auch ein Segelboot hat oder eine Yacht.
Ja, genau.
Genau, ja. Haben ja so viele nicht. Ja, das ist ja toll. Mhm. Das heißt, ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich keinen Campingplatz finde oder dass ich keinen Stellplatz finde. Ne? Da kann ich einfach 5 Kilometer weiterfahren oder so und dann ist da der nächste.
Ja.
Und wie sieht das aus? Muss ich das alles vorreservieren? Hängt das von der Saison ab?
Ja.
Oder ist es immer so viel, dass man da gar nichts reservieren muss?
Nee, also es ist voller geworden in den letzten Jahren. Das ist ganz klar. Nach Corona sowieso oder seit Corona. Seitdem viele sich halt einfach ein Wohnmobil auch zugelegt haben, ist es auch in Dänemark voll geworden. Das heißt, in der Hauptsaison wie Sommerferien, vor allen Dingen Sommerferien, aber auch Silvester, erstaunlicherweise, sollte man auf jeden Fall jeden Campingplatz vorbuchen. Stellplätze können meistens gar nicht vorgebucht werden. Da muss man wirklich hinfahren und Glück haben. Gibt inzwischen auch über Buchungsportale oder über die Seiten des Stellplatzes, dass man sich dort auch reservieren kann, ist aber selten. Aber Campingplätze sollten vor allen Dingen in den Sommerferien auf jeden Fall vorgebucht werden. In den Herbst und Ferien und Ostern würde ich sagen auch. Mhm. Ja, weil es dann doch einfach voll geworden ist. Es kommt auch da wieder drauf an, wo man hin möchte, also Westküste. Auf jeden Fall vorbuchen. Und zwar auch langfristiger. Also nicht nur 2 Wochen, sondern ich würde sagen, ein halbes Jahr vorbuchen macht schon Sinn. Ja. Und Kopenhagen natürlich auch. Also die Inseln würde ich sagen, Entschuldigung, eher nicht so. Da kann man auch zum nächsten weiterfahren. Es sei denn, man möchte so einen super Luxusteil haben. Also so einen super Luxus-Campingplatz. Und Kopenhagen sollte man, finde ich, auch zu jeder Zeit vorbuchen. Es gibt da, du hast eben auch gesagt, du warst auf dem Campingplatz so 7-8 Kilometer nördlich der Stadt. Da habe ich schon überlegt, das könnte Kristiansund sein. Oder nee, wer ist das?
Also das ist so der, wo, ich erinnere den Namen jetzt gerade spontan nicht, aber das ist der, wo so ein Fort ist.
Ja, ja,
also,
genau, den meine ich.
Wo
ja,
diese Kanonen da.
Genau, ja, der stehen. Ist toll, ja. Ich
genau,
meine
das
irgendwie
hatten
so,
wir auch so den Eindruck, es gibt nur einen guten und entweder reserviert man den oder man nimmt einen anderen. Ne?
Genau, also, und den muss man auf jeden Fall vorreservieren. Habt ihr auch wahrscheinlich gemacht, ne?
Haben wir auch gemacht und haben wir auch wirklich, wie du schon so sagst, ich weiß jetzt nicht, ob es ein halbes Jahr war, aber so ein gefühltes halbes Jahr. Also wir haben es im Winter reserviert für den Sommer und das war auch das Einzige, was wir reserviert hatten. Auf Mönn zum Beispiel hatten wir nicht reserviert, da sind wir einfach mal irgendwo, ich weiß, kann sein, dass wir einen Tag vorher angefragt haben, ob die Platz für uns haben oder sowas. Also jetzt aber nicht reserviert in dem Sinne, dass wir da mit einer Reservierung ankamen.
Nee. Genau. Also klar, wenn du, ich sag mal, je kleiner dein Wohnmobil ist, desto eher finden die Leutchen auch noch einen Platz für dich. Also wenn du spontan anreist. Ja, nicht, ja, also jetzt sowas wie Kopenhagen. Nee, genau. Also so ein Van vielleicht, der passt auch noch in der Ecke, wenn er keinen Strom will. Ne?
Ja.
Aber ich sag mal, ein größeres Wohnmobil sollte auf jeden Fall vorreservieren. Oder, wie du gerade gesagt hast, einen Abend vorher anrufen und fragen, weil das erspart auch unheimlich viel Fahrzeit. Weil wenn man erst hinfährt und dann hört, oh nee, ist voll, das frustriert dann eher. Und dann lieber am Abend vorher rumtelefonieren, wenn man jetzt nicht unbedingt auf den einen Stellplatz will, ne?
Ja.
Aber wenn man da was im Sinn hat, dann sollte man schon vorreservieren, ja.
Bei uns gibt es ja auch quasi seit Corona, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, gibt es ja auch, ich sag mal, so alternative Stellplätze, also Landvergnügen beispielsweise, also so meistens hängt es mit Bauernhöfen zusammen oder mit Landwirtschaftsbetrieben, manchmal hat es aber auch mit Landwirtschaft nichts zu tun. Und das hat ja bei uns, gibt es ja da jede Menge Plattformen, Hinterlandcamp und Roadsurfer-Spots, glaube ich. Und also es gibt da so 10 Anbieter bestimmt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch schon welche aufgegeben, aber Alpaka-Camping irgendwie da so. Und Gibt es sowas auch in Dänemark? Oder, also ich weiß, Landvergnügen gibt es irgendwie genau. So eine Entsprechung, aber das war nicht ganz so viel, irgendwie so 70 oder sowas.
Ja, das ist das so. Pendant zum Landvergnügen, das ist Pintrip. Und die bieten halt auch nicht nur auf Bauernhöfen, sondern so mit Hofläden und Weingütern, also Wein jetzt in Anführungsstrichen, also es sind dann so Farmen, ja, solche Geschichten, ne? Die gibt's auch da. Mhm. Das sind nicht viele, das stimmt, aber die lohnen sich. Also ich habe ein paar davon angefangen, ich hatte mir für ein Jahr auch mal das Buch geholt und bin dann so ein paar davon mal angefahren und das war immer super nett, weil du bist halt mit drei Womos, sag ich mal, auf so einem Hof und hast halt direkt Anschluss, darfst da einkaufen. Also die finden das natürlich immer teuer, wenn du da auch ein bisschen was einkaufen gehst. Und ich hatte da mal so einen schönen, da gab es dann frisch gepressten Apfelsaft und frische Kartoffeln und so. Das war total nett. Und du bist halt richtig, ja, auf dem Land und kannst die Familien halt auch kennenlernen. Das finde ich so schön. Ja, ist im Prinzip genauso wie Landvergnügen auch hier. Ja.
Okay.
Also ich finde, das lohnt sich, aber nur dann, wenn du auch die Plätze dann anfährst.
Ja, das ist ja so ein bisschen der Nachteil von diesem Landvergnügen, dass man dann so ein Buch hat und dann müsste man eigentlich, gut, ist die Frage, ob man es jetzt wirtschaftlich sieht oder nicht, ne? Aber das finde ich so ein bisschen. Also ich mag das auch bei den anderen Anbietern, wo man einfach einen festen Preis zahlt für seine Übernachtung und ansonsten auch keine Verpflichtung hat. Also klar, darf man auch immer in einem Hofladen was einkaufen, aber wenn man da jetzt, sag ich mal, 20 Euro für ein Stück Wiese bezahlt hat, dann ist es auch gut.
Ja, ja, ja,
dann
klar.
Muss man nicht zwingend noch was einkaufen.
Das stimmt. Ja klar, hat alles immer Vor- und Nachteile. Das ist so. Und je nachdem, was man gerne mag.
Ganz genau. Ja, ich finde das auch schön, dass man das vorher bei diesen Buchungsportalen, sagen wir mal, dass man das vorher fest buchen kann und dass man dann eben weiß, ich kann dann auch dahin fahren und fahre da nicht hin oder muss da alle anrufen oder so. Naja, gut, aber das ist ja Geschmackssache. Also es gibt eben diese Möglichkeit auch in Dänemark. Wie hast du gesagt?
Pintrip. Also P-I-N und dann Trip.
Okay.
Genau.
Pintrip. So, dass es da auch nochmal gibt, ne? Genau. Dann gibt es ja noch die ultimative Freiheitsvariante der Wohnmobilisten, die auch gleichzeitig meistens, ja je nachdem, wie es ausgeht, die kostengünstigste ist. Wenn man es legal macht, dann kann es kostengünstig sein, wenn es illegal
ganz macht, teuer werden, genau.
Dann ist eine der teuersten Übernachtungen des Jahres werden. Genau. Also was muss ich denn machen, damit so richtig teuer wird in Dänemark?
Strand übernachten.
Auf dem Strand übernachten. Okay.
Also es gibt zum Beispiel, der heißt DFAC, ist ein Club und zwar heißen die Danmarks Free Autocampere. So wird es geschrieben, ne? Aber lassen wir mal besser. Also, die kümmern sich darum, dass man legal in Dänemark übernachten darf und zwar überall dort, wo es nicht verboten ist. Also es muss ein Schild stehen, aber selbst wenn man ein handgeschriebenes Schild findet, darf man diesem Club das melden. Die kümmern sich dann darum, dass das Schild entfernt wird. Also es ist tatsächlich so, wenn du natürlich nicht auf Privatgrundstück stehst, das ist natürlich verboten. Also es muss ein Parkplatz sein, du darfst nicht irgendwo auf einer Wiese stehen. Und es muss wirklich sichtbar sein, dass du niemanden störst. Das heißt, und ganz wichtig, Strand ist verboten, weil es viel zu gefährlich ist wegen der Flut und der Ebbe. Also und natürlich auch wegen des Wetters. Also es kann ja über Nacht der Wetterumschlag schlechthin sein, dass du plötzlich mitten im Wasser stehst. Und deswegen ist es schlichtweg verboten, und zwar überall in Dänemark. Und die Parkplätze, an denen kein Verbot steht, ist es auch nicht verboten. Das heißt, du darfst natürlich keine Stühle rausräumen. Selbst Markise oder Fenster aufstellen, kann schon Camping heißen. Also wenn da steht, Camping verboten, darfst du natürlich kein Camping betreiben. Aber selbst wenn es keine Verbote gibt, Markise lasse ich generell drin, Stühle etc. auch. Aber selbst dann mal einen Stuhl rauszuholen und sich vors Womo zu setzen, je nachdem, es kommt immer ganz drauf an, wie es vor Ort ist. Also wenn du alleine bist und direkt am Strand stehst, dann kannst du auch mal einen Stuhl rausholen. Das ist aber ein ganz, ganz sensibles Thema, was im Moment auch immer schwieriger wird, dadurch, dass der Massentourismus auch in Dänemark Einzug gehalten hat. Also massentourismisch mit dem Wohnmobil. Gerade was die Westküste angeht, ist der deutsche Tourismus stark expandiert. Aber nicht nur die Deutschen, sondern auch die eigenen, also aus dem eigenen Land. Und ein Parkplatz, wo 10 Wohnmobile stehen, will niemand. Und deswegen sage ich auch immer jeder, der mich fragt, bitte, bitte, wenn ihr da alleine steht und niemanden stört, euch an den Rand stellt, klein macht quasi und dort kein Verbotsschild steht, dann ist das mit Sicherheit in Ordnung. Aber wenn da schon 5 stehen oder 3, es kommt immer auf den Parkplatz drauf an, dann bitte weiterfahren. Weil sonst kriegen wir wirklich überall Verbotsschilder. Also es ist im Moment noch so ein bisschen eine Grauzone. Ne? Also man darf parken und auch im Auto schlafen, wenn du nur parkst. Aber auch die Trittstufe rein, Fenster zu, abends auf jeden Fall alles wegräumen. Dann ist es okay. Ne?
Ah ja, das ist interessant. Ich hatte das tatsächlich anders gedacht. Bei unseren niederländischen Nachbarn ist es ja wirklich verboten.
Da ist es verboten.
Zu schlafen.
Genau.
Und
genau.
Das ist schon spannend. Okay, ja, das ist ja auch noch eine Variante.
Ja.
Gerade wenn man jetzt im Herbst unterwegs ist, wo es jetzt vielleicht keine Saison ist oder im Winter, weil man einfach das raue Wetter mag, wie du schon ausgeführt hast, wenn man mal sehen will, wie die Wellen Meter hoch angerollt kommen. Und das auch mag, so ein raues Wetter zum Beispiel, ne? Oder dann auch das Gemütliche im eigenen Wohnmobil mag, wenn draußen das Wetter tobt und man sitzt mit seinem Tee oder Kaffee oder und seinem Kekschen oder so. Und die machen ja auch leckeres Gebäck in Dänemark. Dann da, das und dann ist es ja vielleicht eine Möglichkeit, ne, zu sagen, okay, da ist mit Stühlen draußen und Markise vielleicht nicht so eine gute Idee.
Genau. Nee, nicht weg.
Das sei denn, man will beim Wegfliegen zugucken.
Genau. Oh, Drachensteigen, ein beliebtes
Drachensteigen
Hobby.
Drachensteigen lassen, stimmt.
Ja,
stimmt,
klar.
Stimmt.
Also,
aber nicht mit der Markise, oder?
Nee. Genau. Um Gottes Willen. Also, zum Beispiel gibt es ja Blavant, da gibt es ja ein Gebietsverbot. Also direkt vorne, wenn man die Abzweigung nimmt Richtung Blavant, da steht ein großes Schild, in diesem Gebiet gibt es ein Parkverbot zwischen 22 und 6 Uhr oder 23, ich weiß nicht genau. Aber solche Gebietsverbotsschilder gibt es öfter. Römö zum Beispiel ist im Moment auch noch ein Gebietsverbotsschild und dieser Club DFAC, die kämpfen dafür, dass man auf Römö wieder freistehen darf.
Ah, ja. Okay.
Genau, aber es gibt im Moment dieses Gebietsverbotsschild, Parkverbotsschild. Und sobald ein Parkverbotsschild steht mit einer Uhrzeit, ist es logisch. Da darf ich auch über Nacht nicht parken.
Ja.
Und da sollte man sich wirklich tunlichst dran halten. Das kann sonst teuer werden.
Muss jeder für sich entscheiden, aber wenn es explizit verboten ist, ist ja auch in Schweden an vielen Stellen, das hattest du ja, du warst ja schon mal bei uns für Schweden und da hattest du das ja auch schon gesagt und wir haben das dann ja auch gesehen, zum Beispiel auch auf Öland und so, also da, wenn da irgendwie steht, so wie du es gesagt hast, ein Parkverbot von 22 bis 6 Uhr, dann das ist ja eindeutig, also da muss man ja nicht drüber diskutieren, was das wohl heißen mag.
Genau.
Und insofern ist ja respektvoll, das dann auch zu berücksichtigen, finde ich.
Ja.
Und genau,
ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Also ich wollte gerade auch sagen, es hat was mit Respekt zu tun, genau. Und ich möchte ja die nächsten Jahrzehnte auch gerne noch nach Dänemark mit dem Wohnmobil fahren und gerne freistehen und dieses Privileg einfach nutzen dürfen. Das ist für mich totaler Luxus, am Strand zu stehen und dort die Schiebetür aufzumachen und den Wellen zuzugucken. Das ist doch, was gibt's denn Schöneres? Das ist einfach ein Traum. Und das möchte ich nicht missen, weil plötzlich 10 Womos neben mir stehen.
Es ist ja auch so, diese Sache mit dem Respekt, also oder ist eine Frage der Höflichkeit oder kann man ein bisschen umschreiben, hat ja auch damit zu tun, ob man als Camper dann am Ende auch willkommen ist. Ne? Man möchte ja nicht in ein Land reisen, wo man als Camper im Prinzip schief angeguckt wird oder unwillkommen ist, weil die Leute genervt sind irgendwie. Ne? Man will ja einen entspannten Urlaub und das hat natürlich auch damit zu tun, was meine Umwelt macht. Und wenn die alle genervt sind von ich sag mal mir, auch wenn ich es vielleicht nicht persönlich war, dann ist es ja auch nicht schön. Wie ist denn dein Gefühl in Dänemark? Du hast schon gesagt, es ist eigentlich sehr entspannt und die sind alle höflich und freundlich. Hast du auch das Gefühl oder weißt du auch, dass die Camper willkommen sind oder ist es schon oder ist es so, dass die nicht willkommen sind?
Ich habe noch das Gefühl, dass wir willkommen sind. Es schlägt aber so ein bisschen um in den letzten Jahren, finde ich. Also was sich natürlich auch daran bemerkbar macht, dass die Verbotsschilder aus dem Boden schießen, wie Blumen. Also vor allen Dingen die Westküste ist extrem. Also da noch irgendwo einen freien Platz zu finden, ist extrem schwierig und hat auch da wieder was mit Respekt zu tun. Also da übernachte ich ungerne inzwischen frei, weil ich weiß, dass es Überhand genommen hat. Also zum Beispiel gibt es da den schönen Campingplatz Weyerstrand mitten in den Dünen gelegen. Also eine herrliche Natur. Man hat wirklich, man kann sein Wohnmobil zwischen den Dünen parken. Rundherum hat man diese irre Landschaft. Und tagsüber fährt man einfach an den Strand oder schaut sich was an und kommt dann abends wieder, weil man ja seinen Platz da gebucht hat. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man tagsüber diese freien Plätze anfährt oder halt auch auf den Strand und dann abends wieder zurückkommt und dort gemütlich grillt, ne, zum Beispiel.
Genau, das hattest du ja auch schon angesprochen, jetzt im Prinzip die Möglichkeit zum Strand zu fahren. Und das ist ja eine Besonderheit, die wir in Deutschland selten haben.
Ich glaube gar nicht, oder?
St. Peter-Ording.
Ach ja, stimmt.
Die nehmen da, glaube ich, richtig viel Geld für. Nämlich, dass man mit dem Fahrzeug auch wirklich auf dem Strand fahren darf. Ja, sag doch mal ein bisschen zu den Autostränden.
Ja, es gibt einige Autostrände. Wer das nicht mag, sollte diese auch meiden, weil zum Beispiel auf Röme, da gibt es halt den großen Strand bei La Kolk, da ist auch der Campingplatz, auf dem, genauso wie ich es gerade gesagt habe, abends die Leute übernachten und tagsüber auf den Strand fahren. Und diese Strände, auch ganz oben Löcken und Blockhus, da sind auch Autostrände, da gibt es noch mehrere, aber die sind teilweise, also wenn das Wetter gut ist, so richtig schönes Sommerwetter, dann sind diese Strände proppevoll mit Autos und Wohnmobilen. Wohnwagen natürlich auch, aber Wohnmobile. Und auch für den Strand gibt es Regeln. Also man darf zum Beispiel nicht schneller als 20 km/h fahren. Also wirklich Schritttempo. Man muss natürlich aufpassen und auf Gegenverkehr und auf spielende Kinder etc. Also es ist schon ein bisschen skurril, wenn man so das erste Mal sich traut, die Straße verlässt und jetzt fahre ich in den Sand. Und ich habe mich auch schon festgefahren, ja. Und dann bin ich zurückgelaufen und wir haben einen Trecker organisiert, der uns dann rausgezogen hat. Also es ist ein Abenteuer. Ja, und ganz viele von den Menschen, die Trecker besitzen, die haben da schon ein Geschäft draus gemacht. Also ja, man muss einfach aufpassen, vielleicht auch nicht zu dicht ans Wasser fahren, weil ja, im Schlamm stecken bleiben macht auch keinen Spaß. Aber es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Also ich finde das große Klasse. Gerade so oben in der Jammerbucht, Blockhus, Löcken da oben, da kann man 20 Kilometer über den Strand fahren und irgendwann hört dann auch der Massentourismus auf und man hat den Strand für sich alleine. Das ist so ein irres Gefühl. Das ist einfach toll. Wir haben das auch mal gemacht, Weyerstrand. Da sind wir morgens um 6 Uhr zum Sonnenaufgang auf den Strand gefahren und haben in diesem, ja, zu dieser blauen Stunde in diesem Dämmerlicht Fotos gemacht und haben dort, ja, diese Zeit genossen, ganz alleine. Das war Wahnsinn. Also das macht dann richtig Spaß und ich finde Autostrände toll. auch wenn es sich erst so, oh Gott, ne? Aber man muss
es mal
ausprobieren.
Der Begriff ist ein bisschen merkwürdig, ne? Der klingt nicht schön, ne? Aber die Strände sind ja sehr groß und sehr breit. Ja. Das muss man ja vielleicht einfach dazu sagen. Also das ist jetzt nicht wie deutsche Nordseeküste, wo die dann vielleicht 20 Meter tief sind, sondern die sind ja halt Kilometer breit.
Also Röme, der Strand bei La Kolk ist 3 Kilometer breit. Also bis man da vorne ist, deswegen fahren die dann ja auch mit dem Auto nach vorne, weil nach dem Motto, wer will denn 3 Kilometer mit dem Bollerwagen oder so, weil da die ganzen Klamotten drin sind, über den Strand ziehen. Also das ist irre. Man muss wirklich aufpassen, Ebbe und Flutzeiten und an den Zugängen stehen auch oft Gezeitentafeln, dass man da einmal einen Blick drauf wirft oder online nachguckt. Ja, wann kommt denn die Flut, ne? Weil das ist echt gefährlich, gerade wenn der Strand so breit ist, wie jetzt auf Römö, dann sieht man das oft nicht, dass hinter einem schon wieder ein See entsteht. Und dann kann es gefährlich werden. Aber da muss man aufpassen.
Das ist ein guter Punkt.
Ja. Genau. Oder wie die Lemminge, immer der Masse hinterher.
Ja, also dass man sich freut, dass man jetzt alles für sich hat und so ist vielleicht nochmal Hirn einschalten.
Genau. Also das hört sich jetzt so an, als wäre es wirklich ein Dänemark-Massentourismusland. Das soll es überhaupt nicht so klingen. Ich glaube, wenn ich von Massentourismus in Dänemark spreche, dann sind wir von Mallorca-Verhältnissen noch ellenlang entfernt. Also das ist wirklich, du kannst in gerade die Herbstzeit, finde ich toll, stundenlang am Strand spazieren gehen, ohne eine Menschenseele zu sehen. Das ist so toll. Auch im Sommer, wenn du am Strand liegen willst, du findest halt einen Platz immer und überall. Ob es in den Dünen, am Strand, vorne am Wasser ist. Und du legst einfach deine Matte aus, deine Picknickdecke. Ja, und die Dänen lieben Picknick. Genau, und deswegen gibt es ja überall die Picknickbänke.
Das stimmt, ja. Die gibt es wirklich oft.
Ne? Ja, also immer.
Auch oft auf diesen Rastplätzen.
Ja, wirklich an jedem Parkplatz, auch wenn er noch so abgelegen ist, du fährst dahin, es gibt immer mindestens eine Picknickbank, einen Mülleimer, der immer ausgeleert wird und manchmal sogar noch irgendwie Spielgeräte oder ein Badesteg. Das ist so irre. Du kannst, also damit rechnet man manchmal gar nicht und es ist dann so sauber und immer aufgeräumt, das ist krass. Also was ich auch wegen Stränden auch total gut finde, inzwischen stehen an jedem Eingang eines Strandes große Boxen, so Holzkisten sind das. Da steht auch dran, wirft der Strandgut hier rein. Also alles, was man am Strand findet, was angespült wurde, kann man da hineinwerfen. Also Plastiktüten, aber auch leere Kanister oder irgendwie sowas. Obwohl das in Dänemark echt selten ist. Die Strände sind ja immer sauber. Aber vielleicht auch gerade deswegen, weil jeder mithilft. Und das dann einfach sammelt und da reinwirft.
Ja, ist mir auch aufgefallen, dass der Strand da sehr, sehr sauber war. Ja, Was, wenn du das Thema Strand ansprichst, dann passt vielleicht ein Kapitel ganz gut dazu. Und das ist, hat auch mit uns Deutschen zu tun. Das ist ein vielleicht nicht ganz positiv besetztes Thema, nämlich das Thema Zweiter Weltkrieg, wo Deutschland ja Dänemark besetzt hat. Und ja, da findet man sehr viele Spuren. Ne? Ich meine, gelesen zu haben, dass es 8000 Bunker gibt in Dänemark. Ich weiß nicht, ob die alle am Strand stehen, aber in Blavand beispielsweise haben die das ja auch wirklich aufgegriffen und haben da so Pferde draus oder Esel, Mulis.
Genau. Ja, das ist dieser alte Atlantikwall, der von Spanien die ganze Küste rauf über Frankreich etc. bis nach Dänemark und ich glaube sogar noch bis Norwegen drauf. Da bin ich aber gerade überfragt. Auf jeden Fall ist das die gesamte Westküste Dänemarks. Man stößt immer wieder auf Bunker, auf verlassene Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war diese Abwehr, die zur Sicherheit da gebaut wurde oder zur Abwehr, wie auch immer. Und viele Deutsche dort auch stationiert waren. Ja, die Dänen machen das Beste draus, weil die wegzusprengen kostet einfach viel zu viel Geld. Genau, dieses Tierpitz in Blåvand, das ist total klasse. Das lohnt sich auch wirklich, da reinzugehen. Es gibt auch in Hanstholm ein Bunkermuseum, mega klasse aufgebaut. Super spannend auch und mit tollem Ausblick auf die See natürlich, weil diese Bunker stehen natürlich meistens auch gerade da, wo es besonders schön ist oder man einen besonders guten Ausblick auf die Umgebung hat, das ist ganz klar. Das ist so, die machen einfach das Beste draus. Und es ist ja auch gerade für die Kiddies total spannend, irgendwie reinzukriechen und oben drauf zu klettern oder so. Man macht einfach das Beste draus und kann vielleicht sogar noch ein paar schöne Motive fürs Fotoalbum einfangen. Ja, also es gibt ja dann auch welche, die inzwischen vom Meer fast versandet sind oder so, die schon unterspült wurden und so. Also gibt es ganz spannende Dinge unterwegs.
Mhm. Ja, ja, das stimmt. Und das gibt's, wie du schon sagst, ja auch an anderen Küsten, aber da gibt's eben besonders viele, ne? Also ich weiß auch, dass es das auch in den Niederlanden eben an verschiedenen Stellen gibt, aber so viele sind mir da jetzt nicht aufgefallen. Also das ist in Dänemark schon besonders viel. Und ja, das war eben auch eine Front im Zweiten Weltkrieg. Und wir machen nochmal eine extra Episode über Blavant. Aber da gehe ich dann auch nochmal ein bisschen drauf ein auf das Tirpitz-Museum. Aber schon mal so viel gesagt, das wurde dann damals eben die Sahnefront genannt, weil da eben wenig Kriegshandlungen stattfanden und das deshalb quasi so eine ruhige Kugel quasi war für die Soldaten. Naja.
Ja.
Also das, aber genau, das kann man natürlich auch kritisch sehen und das ist natürlich auch richtig. Also klar, das sind eben Bauwerke, die eben aus der Zeit stammen und das hat natürlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Genau.
Also ich habe früher auch so gedacht, oh je, ne, jetzt sind hier überall die Bunker und oh, die bösen Deutschen und so, aber das nehmen die denen ja auch alle total entspannt. Also da sagt ja jetzt auch keiner, oh, du bist aber aus Deutschland und nee, alles total entspannt.
Und ich finde ja auch gut, wenn es da so Aufklärungen drüber gibt, das wird ja immer schwieriger, irgendwie das auch für beispielsweise auch unsere Kinder irgendwie plastischer zu machen. Und ja, wir waren da ja auch in dem Museum, aber wie gesagt, das kommt
in einer anderen
Episode genauer, was wir da gemacht haben und was wir da gesehen haben.
Ja.
Dann gibt's ja noch was jetzt nichts mit unserer Vergangenheit zu tun hat und das ist gerade an der Westküste beliebt und das nennt sich ja auch das Gold der Westküste. Ich denke, du weißt, worauf ich anspiele. Du guckst gerade so, als wüsstest du doch nicht. Ich spiele auf Bernstein an, den man ja da suchen und auch finden kann. Das ist ja auch eine beliebte Sache, wie ich dann gesehen habe, da am Strand. Das kann man auch da schön machen. Ne?
Genau, das stimmt. Wir haben ja jetzt gelernt, oder letztens, ich sammle ja auch total gerne Bernstein, aber der muss schwimmen. Also in Salzwasser schwimmen können. Also sich einen Eimer voll machen und wenn das der Stein, den man dann gefunden hat, untergeht, dann weiß man, okay. Also das meiste, was man findet, ist
am Ende wieder wegschütten.
Ja, aber die Steine sehen halt auch toll aus. Ich nehme ja auch jedes Mal irgendwie einen kleinen Stein mit oder so, so besonders schön. Und dann weiß ich auch, oh, der kommt da und daher. Und aber was auch toll ist, es gibt die Hühnergötter. Sagt ihr das was?
Ja.
Ja.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Erklär gerne.
Das sind die Steine. Also es ist ja Steine werden ja durchs Wasser und Sand und gemahlen zu Sand quasi. Und die Steine haben ein Loch in der Mitte. Wenn die ganz durch sind, dann nennt man die Hühnergötter.
Genau. Das liegt, glaube ich, daran, wenn die aus unterschiedlichen Gesteinen zusammen sind, ne? Dass ein Gestein sich früher abnutzt als ein anderes. Ne? Genau. Ja,
kann man ja auch und das ist auch ein tolles, toller Freizeitspaß. Hühnergötter sammeln. Also unsere Kiddies waren auch mal ganz begeistert, wenn sie, ich habe wieder einen gefunden.
Wenn wir dich jetzt schon hier im Podcast haben, müssen wir natürlich die Chance nutzen, eine so erfahrene Dänemark-Camperin zu haben. Und ich möchte einfach mal fragen, ob du uns vielleicht mal so zwei zum Beispiel von deinen Geheimtipps nennen könntest, wo man vielleicht jetzt, nicht direkt, wenn ich Dänemark Camping bei YouTube eingebe, wo ich direkt 10 Videos zu finde, sondern so ein bisschen vielleicht auch noch nicht so entdeckt sind.
Genau. gerne. Also auf den Inseln zum Beispiel gibt es das Stevens Klint. Das ist eine Halbinsel, Stevens. Und auf dieser Halbinsel gibt es halt die Klippen, die Klint. Und dort steht eine Kirche, eine alte Kirche. Also die ganze Halbinsel ist natürlich toll. Das brauche ich ja gar nicht zu erwähnen. Und diese Kirche, die steht so toll an diesen Klippenrand. Du hast ja gesagt, du warst auf Mön. Und dort gibt es ja die Kreidefelsen. Und die gibt es halt, Stevens Klint auch. Und diese Kirche ist, ich glaube, 1922 oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die ist halt zur Hälfte, also dieser Chor hinten, der ist abgestürzt. Und die Kreidefelsen, das weiß man ja hier auch von Rügen und so, die stürzen ja immer wieder ein, weil das ja so ein weicher Stein ist. Und das sieht so toll aus, so malerisch, wie diese Kirche da oben steht. Und ich bin dann man darf auf diesem Gelände mit dieser Kirche auch übernachten. Also man bezahlt am Parkscheinautomaten seinen Opulus. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht viel gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Und dann bin ich morgens früh auch extra aufgestanden, ganz früh. Ich bin ja nicht der Frühaufsteher. Und bin in diese Kirche rein, weil wenn du die Tür aufmachst, stehst du auf einem Balkon über dem Meer. Ja. Und es war halt auch wieder diese Stimmung, diese ruhige Stimmung. Mhm. Keiner war da. Nicht mal die Vögel, und dann siehst du den Sonnenaufgang durch diese Türschein in dieses alte Gebäude hinein und die Kirchenbänke und diese Verzierungen an der Tür und so. Das ist einfach toll. Also das ist so eins meiner Lieblingstipps. Dann weiß ich nicht, ob du auf der Insel Lolland, also im Süden der Insel, wenn du von Puttgarden nach Rødby rüberfährst, dann landest du auf dieser Insel Lolland. Und dort gibt es die Dodekalitten. Dodekalitten, so heißen die. Das sind monumentale Steinkolosse mit, ja, eher grausamer Geschichte. Ja, von Auswanderungen und nicht so schön. Aber diese Steinmonumente, das ist so ein bisschen, wie heißen die nochmal auf den Osterinseln? Da gibt es doch auch so Stein. Figuren, diese riesigen Dinger. Ich glaube, die sind irgendwie hier auch, die sind über 10 Meter groß und stehen einfach als Kreis in einem Ring zusammen. Da wird da mystische Musik gespielt und diese ganze Stimmung auch. Und dann blickst du auch so über das Meer und dann diese Gesichter in diesen Steinfiguren gemeißelt. Mega. Also ein schöner Spaziergang, man kann nicht mit dem Auto hinfahren. Das finde ich ja auch ganz schön, weil das macht die Stimmung dann nochmal besser. Ne, oder mystischer. Weil wenn du mit dem Auto vorfahren kannst, dann ist das ja schon wieder langweilig so ungefähr. Ne? Sondern du musst das entdecken. Und genauso entdecken musst du auch, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst oder den Künstler, das ist Thomas Dambu. Der erschafft Trolle. Hast du davon schon mal gehört? Die Trolle in Dänemark?
Nee, hab ich noch nicht.
Ja, die sind versteckt, also der recycelt Materialien. Das ist ein Künstler aus Kopenhagen. Wir sind auch mal da gewesen, sind an seinem Studio gewesen, aber wir haben ihn leider nicht getroffen, weil der ist inzwischen weltweit unterwegs und baut Trolle in der ganzen Welt. Und jeder Troll, die du in Dänemark finden kannst, ich glaube, es sind inzwischen über 40 in Dänemark, die musst du suchen. Es gibt natürlich inzwischen auch bei Google Maps, ne, wenn du weißt, wonach du suchen musst, aber das macht ja keinen Spaß. Wir gehen also auf Schatzsuche und suchen die Trolle. Da kannst du nämlich auch nicht mit dem Auto hinfahren, sondern die sind in den Wäldern versteckt oder unter einer Brücke. Oder einer steht, der berühmteste, sitzt auf einem roten Auto und fährt den Hang hinab. Und dieses rote Auto, das wird dann so beschrieben, die Geschichte. Ein Vogel und der Troll, der Sigmund, die unterhalten sich. Und dann sagt der Vogel zu dem Sigmund: Sag mal, da unten, da fährt ständig so ein rotes Auto, also so ein rotes Ding rum. Das macht so viel Krach und ist so laut. Und können wir da nicht irgendwas gegen tun, dass der das aufhört? Und dann sagt der Sigmund: Ja klar, den fangen wir einfach ein und stellen ihn ab. Und dann macht der große Troll sich auf den Weg und fängt dieses Auto ein und setzt sich drauf. Und der Vogel sagt: Gott sei Dank, jetzt fährt dieses dumme Ding nicht so rum. Und hat seine Ruhe. Und dieser Wagen steht mit diesem übergroßen Troll, also aus Holz gebaut, auf diesem Hang. Und es ist einfach toll, den zu suchen. Und es gibt so viele. Dann sitzt einer auf dem Berg und schaut in den Sonnenuntergang. Und einer sitzt unter einer Brücke und hält die Brücke fest oder hält ein Vogelnest in der Hand. Also jeder Troll sieht anders aus und hat eine andere Geschichte. Und man kann auf dieser Map von Thomas Dambu, die heißt, glaube ich, auch Trolljagd, kann man jeden Schatz, den man gefunden hat, jeden Troll abhaken, sodass man halt eine riesige Schatzsuche im Land starten kann. Und dadurch, dass
das
er halt
auf jeden Fall spannend,
in Kopenhagen ist oder sein Studio da hat, sind die meisten auch in Kopenhagener Gegend. Es gibt einen, der ist an der Westküste. Es gibt, glaube ich, drei, die sind an der Ostküste, einige auf den Inseln und die meisten sind bei Kopenhagen in der Gegend. Mhm.
Das ist ja auf jeden Fall ein toller Tipp, dass man da nochmal ein Auge drauf werfen kann, quasi diese Trolle zu finden. Aber das sind jetzt keine kleinen Figürchen, die 10x10 Zentimeter sind, sondern schon auch groß genug, dass man sie auch finden kann.
Das sind Höhlentrolle. Ja, die sind, ich weiß es nicht, 3, 4, 5 Meter hoch. Also das sind schon ordentliche Wummer.
Ja, ja, okay. Ja, 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 toll. Mhm. Ich habe es mal aufgeschrieben und ihr findet diese Sachen dann auch bei uns in den Shownotes, sodass ihr dann das jetzt nicht mitschreiben müsst.
Genau. Ja, oder bei mir im Buch.
Genau, natürlich bei dir im Buch. Ich wollte aber noch, bevor wir auf das Buch kommen, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, als du gesagt hast, Parkplatz bezahlen ist nicht teuer, ist mir nochmal dieses Thema bezahlen aufgefallen.
Ja.
Da rechnen wir ja kaum noch mit, aber es ist halt einfach so, dass die sind ja eben nicht in der Währungsunion. Ne? Also die haben keinen Euro, sondern die haben tatsächlich dänische Kronen und man stellt immer wieder, also ich finde das immer nervig, ehrlich gesagt, warum können die nicht einfach den Euro einführen, ist die Sache erledigt, aber müssen die Dänen natürlich für sich entscheiden. Genau, man muss mit dänischen Kronen bezahlen und diese Umtauscherei hat ja, glaube ich, noch nie jemand irgendwie besonders attraktiv gefunden. Andere sagen, man muss auch keine dänischen Kronen mithaben, weil man kann alles mit Karte zahlen. Was würdest du sagen?
Ein Mischmasch würde ich vorschlagen, tatsächlich. Mhm. Ja, die Dänen, genauso wie die Schweden ja auch, sind sehr, sehr fortschrittlich, was das ganze bargeldlose Bezahlen angeht und würden am liebsten alles abschaffen und bezahlen auch nur noch bargeldlos, kontaktlos. Also die haben ihr internes System, da können wir leider nicht mitmachen. Da können wir uns auch nicht anmelden oder sonst was. Und die zahlen alles darüber. Das läuft auch bei denen über das Handy, eine App und dann wird das abgebucht. Kann man ja mit uns, mit unseren Bankkarten im Prinzip auch machen. Ja. Aufs Handy laden, kontaktlos zahlen oder die Smartwatch oder so. Ja. Ist, denke ich, die einfachste Variante. Zum Beispiel jeder Hotdog-Stand, jeder Bäcker, überall kann man mit Karte locker zahlen. Und wenn man kontaktlos macht, braucht man auch keine Währungsaufforderungen nachkommen. Also das heißt, wenn man die Karte hineinsteckt in ein Lesegerät, dann muss man ja auswählen oder meistens auswählen, möchte ich das in DKK, in dänischer Krone, oder in Euro bezahlen. Und da ist der Tipp, immer DKK auswählen. Das sind dann weniger Umrechnungsgebühren. Auf jeden Fall dadurch, dass die Dänen ein eigenes Bezahlsystem haben, was die meisten Dänen auch priorisieren, ist es natürlich für uns schwieriger, immer überall kontaktlos zu zahlen. Das gilt gerade für Stellplätze. Also wie ich vorhin schon so erzählte, an den Marinas gibt es die Automaten. Dort holt man sich so einen Aufkleber, den man sich an die Scheibe peppt. Aber es gibt halt auch einige private Stellplätze, die ein bisschen kleiner sind, bei denen man nur mit diesem internen Bezahlsystem bezahlen kann. Und für solche Fälle habe ich Bargeld dabei. Außerdem ist es natürlich schön, wenn die Kinder noch ein bisschen Geld in der Hand haben. Unsere kriegen oder haben immer 100 Kronen pro Woche bekommen. Da können sie damit machen, was sie wollen. Das sind um die 14, 15 Euro oder so. Und durften das dann auf den Kopf hauen, weil dann haben sie halt dieses Geld in der Hand. Und das ist für Kinder natürlich mega schön. Eine fremde Währung, das habe ich damals als Kind auch geliebt, in jedem anderen Land. Mhm. Du musst dich erstmal mit dem Geld beschäftigen. Was bekomme ich denn überhaupt für 100 Kronen? Das ist natürlich auch ein Faktor, der mit Sicherheit interessant ist. Ansonsten wird alles bargeldlos bezahlt. Ja. Also wirklich jeder Pfennigbetrag. Und man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld bei seiner eigenen Bank erkundigen. Also es gibt in der EU, ich glaube seit Anfang 23 dürfen keine bankinternen Gebühren mehr genommen werden. Also das heißt, wenn ich mit meiner EC-Karte bezahle, darf zumindest, was das angeht, keine Gebühr erhoben werden. Was jetzt ist, was ich eben schon gesagt habe, Umrechnungsgebühren und vielleicht auch an einer Kasse, da muss es aber ausgeschrieben stehen. Wenn da steht, wir berechnen eine Gebühr, ne, für sowieso, dann sollte man da schon drauf achten. Kreditkarte ist wirklich bankabhängig, ne? Aber auch das wurde gedeckelt. Ich glaube 0,3%, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie viel das ist, weil das schwankt ja auch immer. Also ich habe immer meinen Währungsrechner dabei und dann sehe ich ja ungefähr, was es ist. Das schwankt ja nun mal auch, ne? Und ja, dann sollte man auf jeden Fall vorher sich einmal kurz informieren, ob es Gebühren gibt oder nicht. Also auch das kann von Bank zu Bank unterschiedlich sein.
Okay, das war jetzt im Prinzip schon ein Praxistipp wahrscheinlich aus deinem Reiseführer. Das wird da wahrscheinlich auch drinstehen und du hast es schon gerade dahin übergeleitet. Aber vielleicht nochmal, du arbeitest ja nicht oder du schreibst ja nicht für einen x-beliebigen Verlag, sondern es ist der WOMO-Verlag. Und wir hatten es auch schon in der Schweden-Episode, aber das hören haben ja vielleicht nicht alle gehört oder erinnern sich nicht mehr so. Was ist der WOMO-Verlag?
Der WOMO-Verlag, den gibt es inzwischen, ich glaube, seit 30 Jahren. Das sind unabhängige AutorInnen, die in ganz Europa und inzwischen auch Neuseeland, Amerika herumfahren, mit eigenen Erfahrungen weitergeben. Das heißt, dadurch, dass ich ja jetzt wirklich Ewigkeiten mit meinem eigenen Camper nach Dänemark fahre und dort über Jahrzehnte Erfahrungen sammeln durfte, habe ich dieses Buch schreiben dürfen und gebe meine Erfahrungen weiter an die Leserschaft. Und das finde ich als Autorin natürlich mega, weil ich habe immer schon gerne fotografiert und immer schon gerne geschrieben und Karten. Ich liebe es, Karten zu lesen und ja, jetzt darf ich sie sogar zeichnen und darf all diese Expertise oder ja, wie man das auch immer nennt, weitergeben. Und das finde ich einfach toll. Und ich versuche dann auch möglichst viele Geschichten hineinzubringen, also dass es interessant wird. Und es ist nicht nur ein Stellplatzführer, weil davon gibt es genug und inzwischen auch online genug, sondern wo fahre ich am liebsten lang? Was schaue ich mir am liebsten an? Wo gehe ich gerne essen? Wo gehe ich gerne wandern? Und ich glaube, dass das der Unterschied ist in diesem Verlag, dass wir alle selber diese Reisen unternehmen und weitergeben, was wir gerne mögen. Versuchen natürlich auch auf Kinder, Hunde, Spazierwege, Wanderungen, Fahrradfahren etc. Kajak soll jetzt irgendwie auch noch mit reingenommen werden oder Boot, wo man sowas machen kann und wie. Und geben natürlich Tipps. Wie komme ich gerade sowas wie Kopenhagen? Wie komme ich denn überhaupt von dem Stellplatz am besten in die Stadt? Welchen Bus muss ich nehmen? Wie teuer ist der? Wie kann ich da zahlen? Darf ich meinen Hund mitnehmen? Und sowas alles. Also das ist halt, ja, ich glaube, das Besondere, dass wir alle mitnehmen auf unsere Reise und dadurch dann, ja, Anregungen geben können, was man so selber auch vor Ort erleben kann.
Und jetzt dein Buch über Dänemark, da steht jetzt, wie du schon gesagt hast, da steht jetzt eben nicht nur was über Stellplätze drin, sondern es sind viel mehr Informationen auch zu Restaurants und Wanderungen und ähnlichen Dingen. Aber es geht ja noch darüber hinaus, ne? Es gibt normalerweise einige Touren, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt bei dir sind, wahrscheinlich über 10, ne? So irgendwie 12 oder sowas, erinnere ich mich da
18 ungefähr sogar. Richtig.
18, okay.
Ja, genau. 18 Touren. Jetzt, aber also 400 Seiten.
Ja, das ist eine Menge.
Ja, ich habe viel zu erzählen.
18 Touren. Jetzt muss man sich nicht vorstellen, dass das immer ganze Urlaube sind, sondern da kann man verschiedene Sachen miteinander verbinden. Ne? Das sind kürzere, in Anführungszeichen kürzere Touren, wo man sich dann ausruhen kann, weiß ich nicht, ich mache Tour 1, 5, 7, 9. Die kombiniere ich mir jetzt zu einer Reise und dann kann ich eben Tour 1, 5 und 9 nachlesen eben.
Ja.
Reiseführer, ne?
Genau. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die ist in ein Ferienhaus gefahren, hat aber meinen Reiseführer mitgenommen und hat von dort aus Sternfahrten unternommen. Also sucht sich dann eine Region aus und alles, was darüber drinsteht, in diesem einen Kapitel oder in zwei Kapiteln, kann man dann vielleicht auch erleben. Genau, also man muss ja jetzt nicht sich komplett daran halten, sondern man ist ja frei. Ist ja logisch.
Ja, Ja, aber man muss jetzt vielleicht etwas weniger in die Vorbereitungszeit stecken. Also man kann wahrscheinlich sehr viel Zeit auf Instagram verdödeln.
Klar.
Oder bei TikTok oder bei YouTube oder so, um jetzt eben eine ideale Tour zu finden, wo man dann vielleicht, klar, die großen Hotspot-Sachen, die findet man in Anführungszeichen überall. Aber eben die Sachen, die so ein bisschen rechts und links davon sind, die findet man dann eben vielleicht nicht so leicht. Ne?
Ja, genau. Also wir haben also nach Veröffentlichung des Buches oder jetzt auch immer noch, viele schreiben mir ja auch und geben mir Feedback, das ist ja auch total wichtig und schön. Und da sind ja auch Menschen dabei, die gesagt haben, ich fahre schon seit 20 Jahren nach Dänemark, aber das kannte ich noch nicht. Ne? Also so, jeder macht ja andere Erfahrungen und das ist ja das Schöne daran. Ne? Und ich glaube schon, dass da auch etliche Insider-Tipps drin sind, die es halt in, online schwer zu finden sind, ne? Also klar gibt es da Plattformen ohne Ende und man kann auch unendlich viel Zeit da reinstecken. Klar, mache ich ja auch, ist ja so. Aber nicht alles, was man online findet, hat auch Qualität.
Genau, und das ist natürlich da gut aufbereitet und die Reiseführer, die kosten so gut Mitte 20 Euro, habe ich gesehen, also so 26, 27 Euro, je nachdem, welcher Führer das ist, so, das ist, glaube ich, der Preis. Was ist bei deinem, sind es 27?
23 ist meiner jetzt, genau, der ist aber noch im alten Layout und ich fahre nächstes Jahr, ich freue mich schon so, fahre ich auf große Recherchetour, weil der ist ja jetzt nicht mehr. Also der ist noch erstaunlich aktuell. Also ich bin erstaunt. Also ich war jetzt im September los und habe schon mal so ein bisschen geguckt und der ist noch erstaunlich aktuell. Also
aber er ist von 23, ja so, ne? Also er ist 23 rausgekommen, meine ich,
22.
oder? 22, okay. Also ist er jetzt 2 Jahre alt. Das ist ja
22.
jetzt nicht so super alt.
Ja, nee, genau. Deswegen fahre ich nächstes Jahr los und auf Recherchetour. Dann gucke ich mir natürlich die Plätze an. Sind die teurer geworden? Aber Preise werden immer teurer. Das ist so. Dass jedes Jahr denkst du, hallo, der war doch letztes Jahr noch 3 Euro günstiger. Aber das ist so. Es wird alles teurer. So, und dann fahre ich nächstes Jahr los und spreche auch vor Ort mit den Menschen. Und vielleicht entdecke ich neue Sachen. Da freue ich mich besonders drauf. Aber auch die alten in Anführungsstrichen, Sachen. Zum Beispiel habe ich eine Handbrauerei drin, eine Bierbrauerei im Buch. Und den Mann habe ich halt 2021 interviewt. Und der schreibt immer auf Facebook, wann kommst du wieder vorbei? Ich sage, nächstes Jahr und dann treffen wir uns wieder. Ja, das ist total klasse. Also so freue ich mich drauf. Und dann gibt es natürlich darauf das Jahr die aktuelle Auflage. Also, genau.
Und eine Sache habe ich ganz vergessen, direkt am Anfang zu sagen, nämlich dass das keine Werbung ist für den Wohnverlag, weil wir nichts dafür kriegen. Also wir haben jetzt nicht mit dem Wohnverlag eine Kooperation oder sowas oder kriegen irgendwelche Millionen. Nee, also wir haben nicht mal ein Reiseführergeschenk gekriegt. Also es hat mit dem Wohnverlag eigentlich gar nichts zu tun, aber du hast ja eben einen tollen Reiseführer geschrieben. Und insofern, man kann den auch auf der Webseite so ein bisschen reinschnuppern. Da sind so ein paar Seiten, wo man mal reingucken kann, ob einem das liegt irgendwie, wie du so schreibst, wie man es halt auch in der Buchhandlung machen würde, wo man einfach mal verschiedene Reiseführer in die Hand nimmt. Einfach meistens blättert man ja irgendwie von hinten durch, von hinten nach vorne blättert und, oder? Mir geht's immer so. Dann guckt man da mal so rein und irgendwo liest man dann einfach mal ein paar Absätze, um zu gucken, passt das für mich irgendwie, was sind so die Schwerpunkte. Wir hatten ja auch Kandidatin 1, die sich für italienische Sakralbauten interessiert.
Stimmt.
Insofern, das gibt ja auch Reiseführer, die da den Schwerpunkt setzen und wenn das jetzt nicht der eigene Schwerpunkt ist, dann kann es ziemlich langweilig werden, jede Kirche anzugucken.
Ja,
ich meine, jedes Kaff hat eine Kirche, kann man natürlich alle angucken, aber wenn es einen nicht interessiert, dann ist vielleicht auch nicht das Richtige.
Ja, klar. Genau. Ich habe auch ein paar Kirchen drin, aber ich versuche eine bunte Mischung zu machen, dass es ein schöner Urlaub für jeden wird. Und mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, also ich habe auch keine Kooperation oder so, außer jetzt, dass der WOMO-Verlag mich gefragt hat. Aber ich lehne auch bei Instagram oder so, ich lehne alles ab, weil ich unbedingt unabhängig bleiben will. Ja. Und das finde ich auch so das Tolle am WOMO-Verlag. Ich habe echt freie Hand und darf selber entscheiden, was ist mir wichtig, was soll unbedingt mit hinein.
Okay. Also was du meinst ist jetzt, also du bist jetzt nicht von bestimmten Campingplätzen zum Beispiel Und Null. Kannst da auch jederzeit hinfahren für umsonst.
Nein.
sondern du zahlst deine Übernachtungen da selber.
Genau.
Und es gibt auch keine Einladung von Nordjütland, die dann deine Reise sponsern. Das gibt es ja bei anderen schon mal. Ja. Dass die dann eben von so einem, wie gesagt, Tourismusverband eingeladen werden und dann danach einen Bericht darüber machen.
Genau. Nee, das ist mir total wichtig, dass ich genau das nicht mache. Mhm. Also im Gegenteil, wenn ich irgendwo ankomme, ich verheimliche das auch. Also ich habe auch nirgendwo an meinem Auto stehen, wie ich heiße oder welchen Insta-Kanal oder... Ja, genau. Nein, ich möchte total unabhängig sein und mich nicht beeinflussen lassen.
Okay, sehr gut.
Ja.
Also was ich sagen wollte, ihr habt ja in dem, wenn man da reinguckt in diese Leseprobe, dann sieht man ja auch, dass du nicht nur Stellplätze drin hast, sondern auch die beliebten Picknickplätze, ne, dass du tatsächlich auch Picknickplätze hast. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir das auch gemacht haben, als wir im Sommer da waren, da auf Mönn, dass wir dann auch an Einkaufen waren und dann haben wir an so einem Picknickplatz mit Blick aufs Wasser, haben wir dann einfach mal Mittagspause gemacht und erstmal in Ruhe was gegessen, schön draußen, Picknickbank, wie du sagst, schön sauber alles, genau. Und du hast auch Badeplätze sogar drin.
Ja. Genau. Ja. Ja, ich liebe einfach das Meer, die Küste, Seen, ich liebe Wasser und ich suche mir auch gerne immer Plätze irgendwo am Wasser. Mhm. Ja, genau. Ja. Und die lieben es ja auch zu picknicken. Also die kommen du siehst wirklich die Autos, die kommen angefahren, dann haben die ihren Picknickkorb, packen alles auf ihre Picknickbank und decken davor und machen sich die Picknickbank auch total schön. Also mit Picknickdecke, also so nicht Picknickdecke, sondern Tischdecke. Und und dann wird geschlemmt oder genossen und dann immer mit Blick aufs Meer. Mhm. Das ist einfach toll.
Ja, absolut.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so diese Kultur da. Das ist eine Picknickkultur, kannst du gar nicht anders sagen.
Ja, gibt es da wirklich oft und fand ich auch sehr schön, genau.
Ja.
Ja, du hast schon so ein bisschen berichtet aus dem Leben einer Reisebuchautorin. Ich habe hier in unsere Notizen geschrieben, arbeiten, wo andere Urlaub machen. ist es so, dass du das als deinen absoluten Traumjob irgendwie sozusagen so wahrnimmst? Ist es so, dass man einfach mit dem Wohnmobil ein bisschen Urlaub macht, abends mal eine halbe Stunde Klimper, Klimper, jetzt war ich in Hönnene und hab die Kirche angeguckt? Und dann fährt man am Ende nach Hause und nach 4 Wochen hat man das Buch fertig. Ist es so ähnlich?
Nein. Punkt. Nein, Quatsch. Es ist natürlich so, ich gehe total gerne auf Reisen und jetzt habe ich ja einen Grund, reisen zu gehen. Und ich fahre auch gerne für 2 Monate oder für länger in ein Land, um mir das anzuschauen. Aber ich habe ein gutes Beispiel. Wir haben ja vorhin über Römö, La Colque gesprochen, der Riesenstrand und der Sommertag, stell dir das vor, da sitzen die Leute mit ihren Wohnmobilen, haben alles aufgebaut, auch tagsüber kannst du das auch am Strand machen mit Markise, Stühle, Picknick aufgebaut und sind da am Beachvolleyball spielen oder am Drachen steigen lassen oder so. So, und dann komme ich da angefahren, ich will mir ja ein Bild davon machen, also fahre ich mit meinem Womo dahin, baue natürlich alles auf, mache ein Foto, baue alles wieder zusammen und fahre. Das ist, also ich habe jetzt im September, ich habe auch mal Urlaub gemacht, ich war mit meiner Freundin ja unterwegs und wir haben es uns gut gehen lassen und trotzdem schreibe ich mir abends alles auf, mache mir Notizen und so. Hm. Und die dunkle Jahreszeit sitze ich am Schreibtisch. Und zwar von morgens bis abends. Das ist dann die Kehrseite. Also es ist mega viel Arbeit. Und nicht nur also Herzblut, sondern einfach viel, viel Arbeit. Hm. Und das wird unterschätzt. Also ich muss 400 Seiten auch erstmal schreiben. Hm. Und Fotos sortieren und Karten zeichnen und sowas ist viel. Hm. Und ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Tausende von Euro verdiene quasi, sondern ich kann damit meine Reisen gut finanzieren, aber das war's dann auch. Also das ist ein Hobby, das macht mir Spaß und so muss ich es auch sehen. Das, dass ich meine Reisen bezahlt bekomme quasi.
Aber ist ja auch schon mal schön.
Ist auch schön, genau.
Welche?
Also ich muss dazu sagen, ich bekomme meine Reisen nicht bezahlt. Ja, ich bekomme keine Spesen oder sowas. Das ist alles meine eigene Tasche. Nur aus dem Verkauf eines Buches bekomme ich nachher Geld. Ne? Aber das möchte ich hier auch klarstellen, dass das sehr viel Enthusiasmus ist und einfach Leidenschaft und Liebe.
Ja. Das stellt natürlich auch sicher, dass dann keine Leute das machen, nur um einen Reiseführer zu schreiben, weil man so wahnsinnig viel Geld damit verdienen kann. Ne? Das ist natürlich, dann kann man eigentlich unterstellen, dass jeder, der sowas macht, das eigentlich
aus Liebe macht.
Idealismus.
Genau, ja. Ich glaube schon. Also ich kann natürlich nicht für die anderen AutorInnen sprechen. Das ist ganz klar. Und jeder hat andere Motive und Einstellungen. Bei mir ist es einfach so, ich hab's auch nicht so mit Geld und Zahlen. Ich bin da nicht so der Typ für. Für mich ist es einfach, ich möchte das machen, also mache ich's.
Okay. So. Ja, sehr gut. Ne?
Ja.
Es führt wahrscheinlich zu ziemlich viel Hüge, schätze ich, wenn man es so macht.
Ja, wahrscheinlich.
Ich wollte noch fragen, wenn du jetzt tätig bist, also du hast gerade schon angedeutet, also nächstes Jahr geht es nochmal nach Dänemark, aber als wir letztes Mal miteinander gesprochen haben, warst du schon in Schweden und der Schwedenreiseführer war damals noch nicht veröffentlicht, also es gibt auch einen Schwedenreiseführer von dir.
Südschweden,
Entschuldigung, Südschweden, genau. Ja, Südschweden, auch im WOMO-Verlag. Und ich weiß, ich habe das intensiv verfolgt, dass du dann auch nochmal quasi über den kleinen Teich bist und
nach Schottland. Genau, ja, und da schreibe ich gerade dran. Mhm. Ja.
Ach, den gibt es noch gar nicht.
Nee, den gibt es noch nicht. Nee, genau, da schreibe ich noch dran und soll dann zum Frühjahr erscheinen. Passend zum Frühjahr, damit sich jeder vorbereiten kann. Genau, ja.
Gibt es noch weitere Ziele auf dem Zettel oder schaffst du das dann gar nicht mehr, so viele Reiseführer?
Genau. Ich hatte erst gedacht oder überlegt, ob ich noch mehr Reiseführer machen möchte, habe mich aber letztlich dazu entschieden, es bei diesen dreien zu belassen, weil dann kann ich alle 3 Jahre quasi wieder in das Land fahren, um wieder zu aktualisieren und so das Ganze auch aktuell zu halten. Ne? Also auch wieder neue Geschichten zu erfahren, zu erleben und ja, das finde ich für mich hügeliger. Also ich wollte es ein bisschen entspannter haben, das war mir sonst zu viel und ich möchte gerne, dass die Bücher auch gut werden, also für mich gut werden, aus meiner Sicht gut sind und des guten Gewissens auch so veröffentlichen kann quasi. Ja, das ist mir wichtig. Deswegen reichen 3.
Ja, das glaube ich wohl. Das glaube ich wohl. Ja, Mensch, das ist, ist toll. Und du hast ja auch schöne Geschichten heute mitgebracht mit den Trollen und auf Stevens Klint mit der Kirche, die Sache und so. Du bist da ja auch wirklich toll unterwegs, dass du solche Geschichten dann auch findest. So das Besondere, was vielleicht jetzt nicht überall, wie gesagt, schon 1000 Top 10 Dänemark irgendwie schon abdecken. Ne? Genau. Schön.
Ja,
Mensch, gerne. Ich glaube, wir haben vielen Hunger gemacht auf einen Urlaub in Dänemark und das geht ja auch zu jeder Jahreszeit und man kann es im Frühjahr, im Sommer, im Winter, im Herbst machen. Ja,
also ich schwärme wirklich für jede Jahreszeit und ich war auch in jeder Jahreszeit da. Der Sommer ist einfach toll, weil du an den Strand gehen kannst. Also du kannst in jeder Jahreszeit an den Strand, aber du weißt, wie ich das meine, halt Wetter. Den Sommer, Strandwetter, genau, Ball spielen etc. und sich sonnen und Sonnenbaden und baden, genau. Das ist natürlich toll, aber ich finde der Herbst zum Beispiel, hatten wir eben auch schon gesagt, also Drachen steigen lassen und es ist nicht mehr so voll, es wird ruhiger. Der Winter ist super schön. Oh, auch es gibt keine Weihnachtsmärkte. Also keine, so wie wir sie kennen. Aber ganz viele Bauernhöfe, Farmen oder auch in Aarhus gibt es das Gammelbü, das ist so ein Freilichtmuseum. Und in diesem Freilichtmuseum oder in so Kotten, in einem Café oder so, gibt es Weihnachtsmärkte. Und dann ist das halt auch manchmal mit dem Zelt dran oder so. Und das ist so gemütlich und das ist so schön. Und da war ich mit meiner Mutter mal. Und wir sind dann so die Weihnachtsmärkte, also in Anführungsstrichen, die Weihnachtsmärkte abgefahren. Und dazu hat es geschneit und oh, das war so romantisch, also richtig schön. Ja. Und Silvesterfeiern in Dänemark ist natürlich auch mega schön. Auf den Dünen darf man kein Feuerwerk machen, aber man kann sich auf die Dünen stellen und über die Landschaft gucken. Und wenn du es dann auch noch ein bisschen verschneit hast und dann dieses Feuerwerk, das ist auch herrlich. Ja, und dann kommt natürlich irgendwann der Frühling. Also Ostern ist auch eine wunderschöne Zeit. Kann ich nur empfehlen, wenn alles erwacht und die Blumen anfangen und dieses Gefühl des Frühlings einfach auch da ist. Mega schön. Mhm. Aber Ostern, Herbstferien ist Hauptsaison. Silvester auch. Genau.
Okay. Ja, das muss dann jeder ein bisschen beachten, aber die Episode kommt rechtzeitig raus. Also für Silvester vielleicht schon ein bisschen knapp dann, aber, aber dann zumindest für Ostern sollte es dann spätestens ab Ostern klappen. Und mit deinem Reiseführer, ich meine, ist ja bald Weihnachten, dann ist ja vielleicht das auch ein schönes Geschenk für Freunde oder Partner oder wie auch immer.
Genau. Ja, gerne.
Okay. Herzlichen Dank, dass du uns wieder mitgenommen hast und auch tolle Geschichten mitgebracht hast, Geheimtipps mitgebracht hast und uns aufgeschlaut hast, wie man und was man in Dänemark machen kann. Lieben herzlichen Dank auch für deine Zeit und ja, gerne dann bis zum nächsten Mal. Ein Land ist ja mindestens noch offen, wenn der Reiseführer dann da ist. Schottland ist ja auch für viele ein interessantes Reiseziel.
Ja, gerne.
Da können wir dann ja nochmal uns finden.
Ja. Ja, Axel, danke fürs Gespräch. Ist immer sehr nett.
Danke dir. Ja. Und dann wünsche ich auf jeden Fall eine gute Zeit und eine schöne Weihnachtszeit. Genau.
Ach ja, klar. Danke gleichfalls. Ja, tschüss. Ciao.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.